ARD.
Rechte Terrorzelle aufgedeckt, wie sich schon Kinder radikalisieren.
Fake-Shops im Internet, woran man sie erkennt und was die Politik dagegen tun will.
Und 25 Jahre Megapark, wie der Laden zu einer Institution am Ballermann geworden ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Herzlich willkommen in diesem Donnerstag. Es ist der 22. Mai und Uli und Magda sind für euch wieder heute Morgen aus dem Bett gefallen.
Ziemlich früh, genau. Guten Morgen zusammen. Ihr habt es vielleicht gestern schon gehört. Wir starten direkt mit dem ersten Thema. Die Bundesanwaltschaft, die hat eine mutmaßlich rechtsextreme Terrorzelle hochgenommen. Da gab es eine Razzia der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Hessen, in Sachsen und auch in Thüringen. Letzte Verteidigungswelle nennt sich diese Gruppe oder hat sich genannt, gegen die da vorgegangen worden ist.
Ja, und das Besondere an ihr, die Mitglieder dieser Gruppe sollen extrem jung sein, also zwischen 14 und 21. Aber trotz dieses jungen Alters sollen sie es absolut ernst gemeint haben. Die haben wohl schon Anschläge geplant, teilweise sogar schon verübt. Und die Polizei vermutet, dass etwa 200 junge Menschen zur letzten Verteidigungswelle gehören. Identifiziert haben sie erstmal nur 8 und bei 5 haben die Hinweise gereicht, um sie direkt festnehmen zu können.
Ja, was diese Jungs, so muss man sie ja noch bezeichnen, gemacht haben sollen, ist nicht ohne. Zwei 15-Jährige aus Brandenburg werden beschuldigt, in einer Nacht im Oktober ein Kulturhaus in Altdöbern im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brand gesetzt zu haben. Und zwei andere Jungs aus Thüringen sollen einen Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Schmölln im Landkreis Altenburger Land verübt haben. Anfang Januar sind da Scheiben eingeschlagen worden und das Gebäude ist mit Feuerwerkskörpern beschossen worden.
Und dann ist da noch ein 21-Jähriger aus Sachsen. Der soll einen Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft im brandenburgischen Senftenberg geplant haben. Dafür soll er Kugelbomben beschafft haben, die eine große Sprengwirkung haben. Also alles echt keine Streiche von Jugendlichen, sondern ja, schwere Straftaten, bei denen Menschen hätten sterben können.
Wie gesagt, die Polizei schätzt, dass insgesamt etwa 200 Leute zu der Gruppe gehören. Die sollen sich über Chats organisiert haben. Es gab wohl einen Hauptchat und auch Unterchats, die Mitglieder Gauen genannt haben, von Gau. Und wir erinnern uns, Gauen waren damals ja auch regionale Organisationseinheiten der NSDAP.
Wer dabei sein wollte, der musste nachweislich sogar schon eine Straftat begangen haben, sagen die Ermittler. Also zum Beispiel Migranten verprügelt haben, Hakenkreuze irgendwo hingeschmiert haben oder auch eine Brandstiftung begangen haben. Und als Beweis musste diese Tat gefilmt werden.
Also das sind schon Hardcore-Rechtsextremisten, die ja noch extrem jung sind. Das klingt krass, ist für Experten aber nicht wirklich ungewöhnlich. Axel Reitz aus Köln, der war früher selber ein landesweit bekannter Neonazi. Mittlerweile ist er ausgestiegen aus der Szene, ist jetzt Vorstand beim Verein Extremislos, der versucht aufzuklären und gegen extremistische Ideologien zu kämpfen.
Dass sich so blutjunge Menschen dem Rechtsextremismus zuwenden, kommt für mich persönlich wenig überraschend. Meine eigene Biografie sieht ja ähnlich aus. Auch ich bin im Alter von 13 Jahren, ja fast noch ein Kind, in die rechtsextreme Szene abgerutscht.
Er und der Verein beobachten schon länger, dass insbesondere in Ostdeutschland, aber auch nicht nur, sich eben gerade Minderjährige in solchen Chatgruppen zusammenschließen. Und die Frage ist ja, warum ist Rechtsextremismus so attraktiv für junge Menschen? Also warum springen wirklich gerade junge Leute so drauf an? Und da gibt es verschiedene Gründe, sagt Axel Reitz.
Entweder möchte man rebellieren gegen die Obrigkeit, gegen die Lehrer, gegen die Politik und seinem Unmut dadurch Ausdruck verleihen. Es kann aber auch genauso sein, dass man in sozialen Verhältnissen aufwächst, in denen es als normal gilt, rechts zu sein, in dem Rassismus als normal gilt und man sich auf diesem Wege dann profilieren möchte.
Viele fühlen sich aber auch von den Events drumherum angezogen, sagt der ehemalige Neonazi Axel Reitz. Es gibt da Demos, es gibt Aufmärsche, Liederabende oder Kampfsport-Events. Und gerade den Kampfsport beobachtet auch der Verfassungsschutz mit Sorge, weil erstens breiten sich die Extremisten damit auf Gewalttaten vor und zweitens so Kampfsport-Events dienen tatsächlich auch der Rekrutierung von Nachwuchs und sind nebenbei auch noch eine gute Einnahmequelle für die Szene. Also ja, bringen Kohle ran.
Ja, wie krass jung die Verdächtigen dieser Terrorzelle oder mutmaßlichen Terrorzelle sind. Das wird übrigens auch nochmal dadurch deutlich, dass sie teilweise mit ihren Eltern dem Haftrichter vorgeführt worden sind, der die Jungs dann in U-Haft geschickt hat. Also die waren zu jung, um sich schon alleine zu verantworten.
Unsere Kurznachrichten.
Eure Daten könnten bald eine künstliche Intelligenz trainieren, und zwar die von Meta. Das hat die Firma hinter Facebook, WhatsApp und Instagram zumindest vor und will damit schon nächste Woche Dienstag starten. Damit verstößt Meta aber gegen europäisches Datenschutzrecht, sagt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und sie will ab heute vor Gericht erreichen, dass das KI-Training erst dann losgeht, wenn alle rechtlichen Fragen auch wirklich geklärt sind. Falls ihr nicht wollt, dass Meta eure Daten für seine KI verwendet, könnt ihr noch bis zum 27. Mai über ein Online-Formular selbst Einspruch einlegen. Wie genau das geht, das haben wir euch verlinkt.
Donald Trump nimmt ein Luxusflugzeug von Katar an. Das Emirat spricht von einem Geschenk. Kritiker finden, das ist Bestechung. Das US-Verteidigungsministerium hat jetzt bestätigt, den Jumbojet im Wert von 400 Millionen Euro zu übernehmen. Trump will das Flugzeug aus Katar zur neuen Präsidentenmaschine Air Force One umbauen lassen.
Und in der Türkei werden gerade Menschen auf der Straße öffentlich gewogen. Damit will die Regierung landesweit gegen Übergewicht helfen. Die Türkei gehört laut WHO zu den Ländern, wo die Zahl der Übergewichtigen besonders schnell wächst. Kritiker sagen, dass die Menschen so bloßgestellt werden. Aber die Aktion ist freiwillig. So, und jetzt reden wir über ein Thema. Das ist mein Albtraum, ehrlich gesagt, dass mir das passieren könnte, auf einen Fake-Shop online reinzufallen.
Ja, das habe ich auch tatsächlich immer wieder, wenn ich irgendwie was kaufe, weiß ich nicht, das neueste Gartenwerkzeug, ein Rasenmäher habe ich mir mal gekauft, günstiger Preis, und dann habe ich immer so ein schlechtes Bauchgefühl, bis das Ding ankommt, ob es wirklich klappt.
Ja, also vermutlich geht es vielen so, und obwohl wir ja auch aufpassen und wir halten uns, glaube ich, auch alle für aufgeklärte, schlaue Online-Shopper, aber es passiert dann leider doch dem einen oder der anderen schon mal.
Ich habe mich sehr geärgert, und zwar nicht nur über das Geld, das ich verloren habe, sondern vor allem über mich selbst.
Ja, das ist meine Kollegin Monique, die ihr gehört habt. Sie wohnt in Brandenburg und liebt es da, durch die schöne Landschaft mit ihrem Rennrad zu düsen. Und sie ist wirklich neulich auf so einen gefakten Onlineshop reingefallen, hat knapp 200 Euro dabei verloren, weil ja die bestellte Fahrradkleidung kam nie bei ihr an.
Das ist ätzend. Und Monique ist da aber nicht allein. Jeder achte Deutsche ist schon Opfer dieser Masche geworden.
Und es gibt ja auch so viele Shops inzwischen und auch wirklich gut gemachte Webseiten. Es wird immer schwieriger, diese Fakes zu erkennen. Und dagegen wollen die Verbraucherschutzministerinnen und Minister der Länder jetzt aber vorgehen. Die sind nämlich bis morgen hier in Berlin, um unter anderem neue Regeln zur Bekämpfung von Fake-Shops zu besprechen.
Es gibt aber auch viele kleinere Hinweise, an denen man selbst überprüfen kann, ob so ein Shop im Internet echt ist. Zum Beispiel, wenn da so absolute Top-Super-Angebote, Schnapper rumschwirren, die sonst irgendwo gibt, ein bisschen skeptisch werden.
Ich werde auch immer skeptisch, wenn da steht, wir müssen leider unseren Shop schließen, deswegen hier großer Sale. Da bin ich immer schon sehr achtsam. Aber okay, selbst wenn man da irgendwie achtsam ist und denkt, man hat das alles auf dem Schirm, leider kann man trotzdem drauf reinfallen, wie Monique mit ihren Fahrradklamotten.
Der Shop sah absolut professionell aus. Gleiche Fotos wie der Originalanbieter, gleiche Schriftart, gleiche Ausgangspreise. Nur eben alles sehr, sehr stark reduziert. Angeblich wegen Kollektionswechsel. Und das hat auch total Sinn gemacht zu der Jahreszeit.
Ja, war aber trotzdem fake. Also die Frage ist ja, worauf können wir alle noch achten? Zum Beispiel darauf, ob der Shop Bewertungen hat. Also wenn ich online nach einem Händler suche, dann finde ich ja immer direkt auch, wie zufrieden andere Kundinnen und Kunden waren. Gibt es für Fake-Shops meistens nicht, weil die neu sind und auch dann schnell wieder aus dem Netz verschwinden.
Ja, oder es gibt kein vernünftiges Impressum. Also ich weiß gar nicht, wie kann ich denn die Firma eigentlich erreichen? Und ein weiteres großes Warnsignal ist auch, ich kann zum Beispiel nur per Vorkasse oder Kreditkarte bezahlen. Und auch wenn nur PayPal-Freunde-Funktion funktioniert, dann fällt ja automatisch der Käuferschutz weg. Auch gar keine gute Idee.
Ja, und was auch helfen kann, ist der Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentrale. Den nutze ich zum Beispiel tatsächlich auch echt regelmäßig. Ja. Da kann ich dann den Link zum Shop eingeben und der wird dann überprüft und anhand verschiedener Kriterien wird eine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, ob das ein seriöser Shop ist. Ist nicht ganz sicher, aber zumindest ein sehr guter Anhaltspunkt. Den Link zum Fake-Shop-Finder, den haben wir euch in die Folgenbeschreibung gepackt.
Monique ist zum Beispiel über einen Link bei Instagram in diesem Fake-Shop gelandet, hat sie uns erzählt, und sie hat sich dabei eigentlich sicher gefühlt.
Ich bin Mitte 30, ich bin viel im Netz unterwegs. Ich dachte ehrlich gesagt, sowas passiert Leuten, die wenig online sind, vielleicht älteren Menschen. Aber nein, es kann echt jede und jeden treffen. Und heute weiß ich, wenn sich was komisch anfühlt, dann ist es das meistens auch.
Also auch aufs Bauchgefühl hören. Und wenn ihr schon mal auf Betrug reingefallen seid, dann rät die Verbraucherzentrale am besten, die eigene Bank oder den Zahlungsdienstleister zu kontaktieren und ja, einfach um eine Rückerstattung bitten. Es zumindest versuchen, auch Strafanzeige bei der Polizei stellen und eventuelle Mails mit diesem Shop auf jeden Fall aufbewahren.
So, und jetzt zu einem Thema, das polarisieren wird, das weiß ich jetzt schon. Es geht nämlich um den Megapark auf Mallorca am Ballermann. Der wird heute 25 Jahre alt. Ich habe eine Vermutung, Magda, du warst wahrscheinlich noch nie da, oder?
Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und ja, ich war wohl noch nie da. Es ist mein
also
absoluter
auf Mallorca
Albtraum.
Warst du.
Ja, aber direkt dahin, wo keine Menschen sind, gehe ich.
Ja, habe ich mir genau so gedacht. Ich war schon häufiger da, auch das wirst du dir gedacht haben. Viele von euch waren wahrscheinlich auch schon mal da, weil wer am Ballermann ist, der geht auch mit Sicherheit in den Megapark. Das ist ja so eine Mischung aus Biergarten und Open-Air-Disco. Sieht von außen aus wie eine gotische Kathedrale, direkt am Strand, ist aber ein fetter Partytempel.
Ja, also ich habe jetzt auch in unserer Recherche gelernt, dass ein Spanier diese Disco vor 25 Jahren gegründet hat, um dem alteingesessenen Bierkönig in der Schinkenstraße Konkurrenz zu machen. Und dieser neue Konkurrent Megapark hat damals mit Freibier und kostenloser Sangria am Vormittag gelockt und auch ja, mit Live-Auftritten deutscher Partysänger. Jürgen Drews war natürlich immer da und später dann auch Micky Krause.
Ja, das Bier wird da, kann ich dir aus Erfahrung sagen, gerne in 5-Liter-Säulen bestellt, aus denen man dann am Stehtisch selber zapft. Und der Wodka Lemon, der kommt in Liter-Humpen. Ich habe da auch echt schon viel erlebt. Vieles kann ich ehrlicherweise nicht öffentlich erzählen, aus Gründen. Schön. Aber ich kann dir sagen, ein Länderspiel bei einer EM oder WM live da zu gucken mit tausenden anderen, das ist echt schon cool, das macht wirklich Bock. Oder den Sieg von Lena Meyer-Landrut beim ESC 2010, das war wirklich, wirklich fett. War damals nach dem Abi, da waren wir mit Leuten aus der Stufe da und mit meiner Fußballmannschaft war ich auch schon öfter am Ballermann.
Ey, du bist ja Stammgast, Uli, meine Güte.
War ich.
Aber ja, genau. Fußballmannschaft ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, da ist jetzt eh Hochphase, ne? Weil die Amateursportmannschaften feiern ihren Saisonabschluss. Und Daniel Danger, der kennt sich auch sehr gut dort aus. Er ist nämlich Eventmoderator und hat schon mal die Saisoneröffnung im Megapark moderiert. Und der hat uns gestern erzählt, was da so besonders ist.
Dass da sämtliche Altersgruppen, aber auch soziale Schichten aufeinandertreffen. Also völlig egal, ob der Maurermeister, die Optikerin, der Bundesligaspieler, der Richter, da treffen sich wirklich alle Menschen und haben in der Regel die Möglichkeit, die Sorgen, die sie vielleicht sonst so für gewöhnlich im Leben haben, mal für ein paar Minuten zu vergessen, was sicherlich nicht nur am Kranwasser liegen wird.
Nee, ich sag ja, Bier aus Säulen und Wodka Lemon aus dem Literglas. Fast 19 Euro kostet der Liter Bier übrigens inzwischen.
Wow. Wie der gesamte Ballermann steht natürlich auch der Megapark zunehmend in der Kritik als ja, Symbol für den Partytourismus. Lärm, Saufen, Verschmutzung. Vor allem die Verwaltung der Insel will das ja ändern. Micky Krause ist nach 25 Jahren immer noch dabei. Er ist ja so das Urgestein aller Mallorca-Sänger. Der im Megapark hat auch seine Karriere begonnen und der hat auch dieses Jahr da wieder zig Auftritte.
Ja, und ihm hören dann Leute wie Leon zu, der kommt aus Oldenburg und hat beim Guten Morgen Roulette mitgemacht. Kennst du auch nicht, Magda? Das entscheidet im Megapark jeden Tag nämlich um 11 Uhr vormittags, ob es eine halbe Stunde lang Freibier gibt.
Ja, es war fantastisch. Also wir hatten auf jeden Fall ein erfolgreiches Frühstück gehabt. Leider durfte ich nicht am Rad drehen. Da habe ich leider das Schere-Stein-Papier-Duell verloren. Aber trotzdem hat auch meine Kollegin, die mit auf die Bühne gekommen ist, für den ganzen Megapark das Freibier gewonnen. Und somit konnten wir auch alle einfach feiern.
Das Freibier ist sein erfolgreiches Frühstück oder was? Oder wie meint er das?
Ja, man versteht das erst, wenn man da war, Magda.
Ja,
ich nehme dich vielleicht mal irgendwann mit.
Auf keinen Fall. So, jetzt freut mich, dass wir zum Schluss noch mal kurz über Dialekte sprechen. Ich komme ja hier immer nicht so richtig zum Zug, ne, weil ich ja hier mich voll bemühe, Hochdeutsch zu sprechen. Was sagt denn ihr zum Kerngehäuse vom Apfel? Also ich sage Apfelgriebsch. Ich sage Griebsch.
Boah,
so. Was übrig bleibt, ne?
Apfelkitsche, würde ich sagen.
Abelkriebsche.
Abelkriebsche. Ja, das war sächsisch. Das war weder berlinerisch noch niederrheinisch. Das war sächsisch. Angeblich ja der unbeliebteste Dialekt Deutschlands. Zumindest wenn man verschiedenen Umfragen Glauben schenkt. Aber die Sachsen, die sind stolz auf ihren Dialekt zunehmend. Und in Leipzig gab es jetzt sogar einen Schülerwettbewerb zum Sächsisch sprechen. Und der Veranstalter war Klaus Petermann.
Man hat ja damals immer so, wenn man den Ossi darstellen wollte, in Sachsen genommen, da wusste jeder, das ist ein Ossi. Und das hat sich meines Erachtens ein bisschen relativiert. Was jetzt wieder hochkommt, gerade auch in den sozialen Medien, dass viele sich versuchen, mit Sächsisch dort zu präsentieren.
Ich finde ja, wir sollten zu unseren Dialekten stehen und uns interessiert, was sprecht denn ihr so? Schickt uns doch bitte, bitte einen Satz in eurer Mundart als Sprachnachricht, wenn nötig gerne mit Übersetzung. Und wir sind richtig gespannt, was da so Lustiges zusammenkommt.
Der eine ist nicht der andere, hat immer die Oma von einem Freund von mir gesagt. Der eine ist nicht wie der andere. Das war mein Beispiel und die Nummer findet ihr wie immer in unserer Folgenbeschreibung. Wir freuen uns und wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Tschüssi.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.